Seit Aschermittwoch befindet sich die christliche Welt in der sogenannten Fastenzeit. Und laut einer Umfrage, die 2019 durchgeführt wurde, also die ist nicht so alt, beteiligen sich 64% der Deutschen an Fastenaktionen und verzichten bis Ostern auf bestimmte Nahrungsmittel oder Genussmittel. Das hat eine Umfrage ergeben. Also doch einige, 64% ist nicht wenig. Nun, in der reformatorischen Tradition beinhaltet die Fastenzeit mehr als nur das Verzichten auf verschiedene Nahrungs- und Genussmittel, sondern diese Zeit sollte vor allem auch eine Zeit der Besinnung sein, eine Zeit, in der wir uns einfach neu oder intensiver bewusst machen, was zu dem Leidensweg und dann auch zur Auferstehung unseres Herrn führte. Im Grunde sollen diese Lesungen, die ich in diesen Tagen verschicke aus diesem Buch von John Piper, uns auch letztlich dazu dienen, das noch mehr zu verinnerlichen. Diese Zeit vor der Passionswoche sollte also eine Zeit sein der Vorbereitung, auch auf das Auferstehungsfest. Und man kann diese Zeit unterschiedlich gestalten, vielleicht indem man tatsächlich gewisse Alltagsroutinen durchbricht und sich mehr Zeit nimmt zum Nachdenken, das eigene Leben auf den Prüfstand stellt und eventuell auch an den entscheidenden Punkten neu ausrichtet. Und ich habe mir vorgenommen, in dieser Zeit einfach bewusster mehr darauf zu achten, nicht auf die Lügen des Feindes so leicht reinzufallen. Das ist vielleicht ein bisschen eine andere Art von Fasten. Was könnte das bedeuten, bewusster auf die Lügen des Feindes zu verzichten? Und wir wissen, dass es außer dem Vater im Himmel, der uns liebt und der uns zu sich gezogen hat und der uns erlöst hat durch Jesus Christus, seinem Sohn, und uns durch seinen Geist eine Neugeburt geschenkt hat, es gibt außer diesem Vater noch einen anderen Vater. Und ich meine damit nicht unseren leiblichen Vater oder unsere leiblichen Väter, sondern es gibt auch den Vater der Lüge, wie Jesus ihn in Johannes 8 bezeichnet. Der Vater der Lüge, er hat keinen Anspruch mehr auf uns, die wir erkauft sind durch das Blut des Lammes, die wir zu Jesus gehören. Aber er setzt alles dran, um auch uns, meistens durch unser Fleisch, unsere sündige Natur, unser altes Wesen, zu verführen. Und die Lügen, die er uns zuflüstert, die sind sehr subtil. Und sie kommen zu uns in Form von Gedanken. Wenn wir anfangen, uns wirklich Sorgen zu machen und anfangen, alles Mögliche zu denken, und wer ist schon immun gegen dieses Virus? Wie schnell nehmen uns dann diese Gedanken gefangen, wenn demnächst die große Wirtschaftskrise kommt? Was passiert dann? Du wirst deinen Job verlieren. Vielleicht kommt dann der soziale Abstieg. Oder du schaust am Morgen in den Spiegel und siehst, dass dieser komische Hautfleck auf deinem Rücken sich verändert hat. Und du denkst, vielleicht ist es Krebs. Wer weiß, was für Krankheiten Gott noch in deinem Leben zulassen wird. Oder du fängst an, dir Gedanken zu machen über die Zukunft und du denkst, wie wird sich das alles entwickeln in dieser gottlosen Welt mit unseren Kindern und Enkelkindern? Und was sind die Folgen von dieser Pandemie? Was werden die Nebenwirkungen sein? Von der Impfung weiß auch noch keiner. Heute ist der 14. Februar. Nee, März, Entschuldigung. Es gab auch den 14. Februar, genau vor einem Monat. Auch ein Sonntag. Der 14. März. Der 14. März. 2020, also genau vor einem Jahr, hatten wir hier unseren letzten normalen Gottesdienst. Und dann kam der erste Lockdown. Und eine Woche später gab es nur noch Videoübertragung. Das ist schon ein Jahr her. Und dann kommen diese Gedanken, die uns so schnell Angst machen. Oder du denkst, das ist auch immer wieder eine Strategie des Feindes, uns sowas einzuflüstern. Warum geht es so vielen anderen besser als mir? Oder ein ganz subtiler Gedanke, eine ganz verfängliche Lüge. Was soll's? Das Leben ist einfach zu kurz und bescheiden. Ich gönn mir jetzt einfach was. Etwas, was mich ablenkt und mir sofort Befriedigung gibt. Eigentlich stecken hinter solchen Gedanken immer diese Grundfrage oder steckt diese Grundfrage des Zweifels. Ist Gott wirklich so gut, wie er sagt, dass er es ist? Sollte Gott wirklich gesagt haben? Mit solchen Gedanken versucht uns der Vater der Lüge zu beeinflussen, uns in die Isolation, ja sogar manchmal in die Verzweiflung zu treiben. Letztlich will er auf jeden Fall verhindern, dass wir uns hinbewegen in die liebevolle, vertrauensvolle Gemeinschaft mit unserem wahren Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Und vielleicht ist es gar nicht so eine schlechte Idee, in dieser Fastenzeit mehr darauf zu achten, diese Lügen zu identifizieren und uns davon zu enthalten, darauf zu verzichten, daran zu fasten, dass wir sagen, ich nehme diese Lügen nicht auf in mein Inneres, ich lasse sie nicht rein in mein Herz, ich faste an diesen Lügen. Wenn wir sie identifizieren und darauf verzichten, dann entsteht Raum in unserem Inneren, das gefüllt werden kann mit Gottes Wahrheit. Wie wir das in diesem Gebet gesungen haben, in diesem Opener auf Englisch. Fülle uns mit deiner Wahrheit. Mit diesen Gedanken im Kopf habe ich letzte Woche diese spannende Geschichte wieder gelesen in den Evangelien. Und sie hat mich neu angesprochen. Im Grunde sind es zwei Geschichten, die eine ist eingebettet in die andere. Und ich habe diese Geschichten, diese zwei Begebenheiten eigentlich unter dieses Thema gestellt, die Lügen ignorieren und Jesus vertrauen. Lass uns aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 5, ab Vers 21 lesen. Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Jairus. Er warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an: Meine Tochter liegt im Sterben, komm und lege die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm. Eine große Volksmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau, sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich: wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute: Wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten: Du siehst doch, wie sich die Menschen hier um dich drängen und du fragst: Wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in die Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Du bist von deinem Leiden geheilt. Während Jesus noch mit ihr redete, kamen einige Leute vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter, sie ist gestorben, sagten sie zu Jairus. Was bemühst du jetzt noch den Meister? Jesus hatte zugehört. Man könnte hier auch übersetzen, ich füge schon das jetzt hier, er überhörte, was sie sagten. Und er wandte sich zu dem Synagogenvorsteher und sagte: Du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Dann ging er weiter, erlaubte aber niemanden, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen und Jesus sah, wie alles in heller Aufregung war und wie die Menschen laut weinten und klagten, ging er hinein und sagte zu ihnen: Was soll diese Aufregung? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus, bis auf den Vater und die Mutter des Mädchens. Und die Jünger, die bei ihm waren, mit ihnen ging er in den Raum, in dem das Kind lag. Er ergriff es bei der Hand und sagte zu ihm: Talitha, komm. Das bedeutet: Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Und zum grenzenlosen Erstaunen aller erhob sich das Mädchen und fing an, umherzugehen. Es war 12 Jahre alt. Doch Jesus verbot ihnen ausdrücklich, jemandem etwas davon zu erzählen. Und er ordnete an, dem Mädchen etwas zu essen zu geben. Was für eine lange, spannende Geschichte. Ich hatte schon gedacht, ich erzähle sie vor und wir lesen sie gar nicht, aber ich finde das so wichtig, dass man das Wort auch liest, dieses lebendige Wort, wie es da im Text steht. Jesus wird am Westufer des Sees Genezareth von einer großen Menschenmenge erwartet. Unter ihnen ist auch dieser Synagogenvorsteher namens Jairus. Auf Hebräisch heißt dieser alttestamentliche Name Jair, ein Name mit dieser schönen wörtlichen Bedeutung: Gott wird erleuchten. Und Jairus, er hatte von Jesus gehört und er kommt zu Jesus mit seiner ganzen Not. Seine 12-jährige Tochter ist sterbenskrank. Und er kommt zu Jesus, entweder weil er ihn als einen großen Propheten hielt oder vielleicht sogar als der besondere Rabbi, der, wer weiß, sogar der Messias sein kann, nach jüdischer Erwartung hofften viele damals auf den Messias. Und verzweifelt fleht er Jesus an. Meine Tochter, sie liegt im Sterben. Komm, berühre sie, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Sicherlich hatte er gehört, dass Jesus Kraft hat, Macht hat, Wunder zu tun. Und ohne Diskussion, ohne langes Hin und Her unterbricht Jesus, ich weiß nicht, vielleicht seine Predigt, sein Gespräch. Und er macht sich auf den Weg zum Haus dieses Jairus. Und die Volksmenge, sie folgt ihm, sie schließt sich ihm an, sie drängen sich um ihn, sie wollen jedes Wort hören, jede Geste aus nächster Nähe miterleben. Und dann nimmt diese Geschichte plötzlich einen überraschenden Verlauf. Eine namenslose, ängstliche Frau tritt ins Bild. Eine Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Viele Ärzte hatte sie aufgesucht und ihre Ersparnisse aufgebraucht, doch niemand konnte sie wirklich kurieren. Ich finde es so lebensnah, wie Markus das hier aus der Sicht des Patienten berichtet. Sie war bei vielen Ärzten gewesen, hatte viel gelitten. Wenn es um unsere Gesundheit geht, da sind wir Menschen alle sehr anfällig. Wer kann das denn bezweifeln in unserer Zeit? Wir haben gerade eine Gesundheitskrise. Man versucht, Hilfe zu bekommen, wo es nur geht. Und so hatte auch diese Frau alles Menschenmögliche versucht, um Genesung zu erlangen, doch ohne Erfolg. So war es damals. So ist es auch heute. Auch Ärzte haben ihre Grenzen. Ich glaube, Martin kann das bestätigen. Und wir alle wissen das. Und ich glaube, wir können das kaum erahnen, welche körperlichen und noch schlimmere seelische Schmerzen diese Frau damals durchmachen musste. Nach dem Gesetz, nachzulesen in 3. Mose 15, galt sie mit solchen krankhaften Blutungen als unrein. Aber nicht nur sie wurde als unrein gesehen, sondern auch alle Gegenstände, mit denen sie in Berührung kam, auf denen sie saß, waren ebenfalls unrein. Und wer sie selbst oder einen von diesen Gegenständen berührte, zog sich nach dem Gesetz selbst Unreinheit zu. Was bedeutet das? Nun, es bedeutet, diese Frau hielt sich unerlaubterweise in dieser Menge, in dieser Menschenmenge auf, denn sie übertrug ihre Unreinheit auf alle, die sie berührten, und zwar ohne, dass die Betroffenen das wussten. 12 Jahre litt sie schon an dieser Krankheit. Das bedeutet 12 Jahre Ausschluss von jedem gesellschaftlichen und religiösen Leben. 12 Monate erleben wir jetzt diese Pandemie mit Lockdown und Isolierung und wir können es kaum noch ertragen. Diese Frau hatte 12 Jahre in der Isolation gelebt. Das war ein 12-jähriger Lockdown. Versuchen wir uns mal ein bisschen in ihre Situation hinein zu versetzen. Können wir uns das vorstellen, was für ein isoliertes, einsames, verzweifeltes, enttäuschtes Leben sie leben musste, abgesehen davon, dass diese Krankheit an sich schon enorm lästig war, kam noch dazu, dass sie eben ein Leben in der Abgeschiedenheit führen musste. Sie war eine Verstoßene, eine Vermiedene, eine Unreine. Und ich frage mich, was wohl die Lügen waren, die sie über sich selbst glaubte. Diese Frau war voller Angst und Scham. Und sie schlich sich von hinten an Jesus ran in der Hoffnung, unbemerkt zu bleiben. Ich las das und ich musste denken, wie viele Menschen, wie viele Christen wohl auch in unserem Umfeld leben, vielleicht auch in der Gemeinde, die tief betrübt in ihrer Seele sind, die eine Not mit sich tragen. Und sie kommen in die Gemeinschaft, aber sie wollen nicht wirklich erkannt werden. Sie wollen nicht, dass jemand von ihrer tiefsten Not weiß. Sie haben auch vielleicht Angst vor Verurteilung, dass sie vielleicht als zu wenig gläubig hingestellt werden. Und sie bleiben im Hintergrund, bleiben mit ihrer Not, ihrer Scham, ihrer Krankheit allein. Und das muss nicht immer eine körperliche Krankheit sein. Ich denke, jeder, der an einer Krankheit leidet, der wünscht sich nicht nur Gesundheit, um sich besser zu fühlen, sondern immer auch, um sich wieder ganz normal am Leben beteiligen zu können. Das war der Wunsch dieser Frau. Denn wer krank ist, der gerät auch sehr schnell in die Isolation, weil man nicht mehr so einfach Teil der Gemeinschaft sein kann. Und diese Abgeschiedenheit, die geht dann auf die Seele. Und hier ist diese Frau, sie hatte von Jesus gehört. Sie wusste offensichtlich, er hat anderen geholfen. Vielleicht ist er meine letzte Chance. Und sie lässt sich nicht abhalten, weder von der Volksmenge, die um Jesus hier herumstanden, noch von diesem Gedanken, ja, Jesus hat jetzt einen wichtigeren Termin. Da schwebt ja jemand in Lebensgefahr, ich lasse ihn lieber. Nein, sie bahnt sich ihren Weg trotz ihrer Angst bis zu Jesus und sie denkt, wenn ich nur den Saum seines Gewandes berühren könnte, werde ich geheilt. Und sie berührt das Gewand Jesu. Und im selben Augenblick spürt sie, dass ihre Blutung aufhört und sie ist geheilt. Zwei Gedanken möchte ich aus diesen beiden Geschichten etwas hervorheben. Den ersten, dieser eine Satz, ich habe ihn in diesen einen Satz zusammengefasst, in deiner Verzweiflung und Angst. Wirf dich zu Jesu Füßen. Jairus als auch diese Frau, sie fallen vor Jesus nieder. Sie werfen sich zu seinen Füßen. Jairus tat das aus einer Verzweiflung, diese namenslose Frau aus Furcht. Und ich wünsche mir für mein Leben, dass dann, wenn wirklich diese zwei Dinge, Angst und vielleicht auch Verzweiflung, mich heimsuchen, dass meine Herzenshaltung ist, auf die Knie zu gehen vor Jesus, nicht Facebook, sondern face down. Ist dann angesagt. Es gibt Situationen im Leben, die uns dermaßen zusetzen, die uns so aus dem Lot bringen, dass wir nur noch zu Jesus in unserer Angst und Verzweiflung rennen können, in der Hoffnung, von ihm berührt zu werden. Und gerade in solchen Momenten versucht der Vater der Lüge, uns sowas einzuflüstern wie, ja, du musst jetzt selbst stark sein. Reiß dich zusammen. Bloß keine Schwäche zeigen. Du musst jetzt schauen, wo du selbst bleibst. Das schaffst du schon, das schaffst du. Oder es geht genau in die andere Richtung, dass wir denken, das schaffe ich nicht. Wer bin ich schon? Was habe ich schon erreicht in meinem Leben? Nicht viel. Es hilft doch alles nichts. Niemand ist wirklich an mir interessiert. Niemand will mich hören. Was lohnt es sich, jeden Morgen aufzustehen und die Bibel in die Hand zu nehmen und sich Gedanken zu machen über die nächste Predigt? Haben wir uns wirklich so viel verändert? Bringt das überhaupt irgendetwas, das ganze Predigen und in den Gottesdienst gehen? Sind alles Lügen. Lügen suggeriert vom Vater der Lüge. Die Frau in der Geschichte hat sich von solchen Lügen nicht abhalten lassen. Sie kommt zu Jesus in ihrer Angst, in ihrem Glauben und sie berührt ihn. Und Jesus hat diese besondere Berührung des Glaubens gespürt. Und er fragt, wer hat mich berührt? Das war die Berührung des Glaubens, nach der er fragte. Und er wollte, dass sich diese Frau zu erkennen gibt, damit der Glaube, der diese Berührung veranlasst hatte, offenbar wird. Die Reaktion der Jünger auf die Frage natürlich total diesseitig menschlich. Jesus, du fragst, wer dich berührt hat. Guck mal, wie viele Leute hier um dich rumstehen. Alle berühren wir dich irgendwie. Die Leute drängeln. Wie kannst du fragen, wer hat mich berührt? Ist doch logisch. Man wird berührt, wenn viele Leute um einen herum sind. Auch wir heute als Jünger des 21. Jahrhunderts sind auch immer wieder in der Versuchung, Gott und Jesus zu belehren, statt uns selbst belehren zu lassen. Und vielleicht ist das auch so eine Lüge, die wir erkennen und auf die wir verzichten sollten. Wir wollen oft klüger sein als der, dessen Gedanken höher sind als unsere Gedanken. Wir wollen unsere Agenda, unseren Plan durchführen und jede Unterbrechung dabei vermeiden. Ich musste so denken, als ich diesen Text hier neu durchdachte. Kann es sein, dass wir manchmal gerade wegen unserer Tagesordnung, die wir strikt einhalten wollen, die Nöte und die Schmerzen in den Seelen der Menschen, die uns begegnen, gar nicht mehr bemerken? Wisst ihr, was Tagesordnungen tun? Was sie tun können, sie sind ja nicht in sich schlecht, aber was sie tun können, sie können sehr leicht depersonalisieren. Oder anders gesagt, sie machen Menschen zu Objekten, die wir gebrauchen für unsere Ziele und wenn wir sie gebraucht haben, dann lassen wir sie wieder stehen. Passiert ständig in dieser Welt. Aber bei Jesus, da gibt es keine gewöhnlichen Menschen, die man einfach nur so da stehen lassen kann. Lewis, ich habe das Zitat schon öfters hier zitiert. Ich liebe C.S. Lewis, er hat mein Denken geprägt. Und er ist ein genialer Autor und Bruder gewesen, jetzt in der Ewigkeit. Er hat mal gesagt, es gibt keine gewöhnlichen Menschen. Es sind Unsterbliche, mit denen wir scherzen, arbeiten, verheiratet sind, die wir kurz abfertigen und ausbeuten. Möge Gott es schenken, dass wir diese Lügen erkennen, die uns in diese Richtung beeinflussen wollen, dass wir Menschen depersonalisieren. Und dass wir immer wieder neu zu dieser Wahrheit finden, es sind unsterbliche Seelen, mit denen wir tagtäglich zu tun haben. Und Jesus will durch uns diese unsterblichen Menschen lieben. Unsere Geschichte lässt sich Jesus nicht beirren von seinen Jüngern. Sein Blick sucht diese Frau. Zitternd vor Angst wirft sie sich vor Jesus nieder und erzählt ihm die ganze Wahrheit. Und Vers 33, der hat mich so berührt. Ihre Scham über ihre Krankheit, ihre Angst wegen der Unreinheit, die sie auch über die anderen Leute gebracht hatte, ihre Einsamkeit, ihr ganzes Leid, das alles wird hier zusammengewirkt haben. Sie erzählt Jesus einfach die ganze Wahrheit. Meine Lieben, das ist so wichtig, dass wir ganz ehrlich auch mit unserer Angst und mit unserer Verzweiflung zu Jesus kommen und ihm die ganze Wahrheit sagen. Ihm können wir sowieso nichts vortäuschen. Er sieht mitten in unser Herz hinein. Wenn wir inneren Frieden und Freiheit erleben wollen, dann müssen wir ihm die ganze Wahrheit unseres Innersten sagen. Und dann haben wir in Vers 34 gelesen, wie Jesus in seiner Liebe dieser verängstigten, namenslosen, depersonalisierten Frau einen Namen gibt. Meine Tochter. Meine Tochter. Diese Frau, die auch nur mit einer Berührung seines Gewandes zufrieden gewesen wäre, die sozusagen sich mit einem Bissen, der so im Bild gesprochen von der Tafel runterfällt, sich begnügt hätte. Sie wird eingeladen, als eines seiner Kinder an seinem Tisch Platz zu nehmen und Frieden im Herzen zu finden. Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist geheilt. Wer den Frieden des Herrn Jesus erlebt, er braucht nicht mehr an der Vergangenheit hängen zu bleiben, sondern kann in eine neue Zukunft hineingehen. Man sucht manchmal so verkrampft, seine Identität in dieser Welt zu finden. Und wir denken, wir finden sie in unserer Karriere. Wir denken, wir finden sie in dem, was wir tun und was wir haben. Da sind immer diese Lügenstimmen, die uns einreden wollen, uns in irgendeiner Weise beweisen zu müssen. Oder die uns zureden, wer bist du schon? Was hast du schon in deinem Leben erreicht? Andere, die stehen viel besser da als du. Schau doch mal deinen Nachbarn an. Der hat einen viel besseren Job, einen viel tolleren Arbeitsplatz. Seine Schäfchen sitzen im Trocknen. 3 neue Autos stehen in der Garage. 3-mal im Jahr fährt er in Urlaub. Und schau dich an. Was hast du schon erreicht? Was bist du für ein Versager? Andere sind gesund. Du bist krank. Verzweifle und stirb. Ich erwähne es nochmal, solche Stimmen reden nicht die Wahrheit. Sie lügen uns an, sie wollen uns verführen. Und vergessen wir nie, dass Jesus uns einen Namen gegeben hat. In seiner Nähe, zu seinen Füßen sozusagen, können wir immer seine liebevolle Stimme vernehmen. Meine Tochter, mein Sohn, mein Kind. Du bist geliebt, du bist erkauft. Geliebte Kinder Gottes zu sein, das ist unsere Identität, meine Lieben. Das ist der Kern unseres Seins, unseres ganzen Seins. So lesen wir das in 1. Johannes 3. Noch einen zweiten Gedanken aus diesem zweiten Teil der Geschichte möchte ich kurz beleuchten. Ich habe ihn so formuliert: In deiner Verzweiflung und Angst fürchte dich nicht, glaube nur. Während Jesus noch mit dieser Frau redet, so haben wir gelesen, kommen einige Leute vom Haus des Jairus und sie bringen ihm diese schreckliche Nachricht: Deine Tochter ist gestorben. Zu spät. Diese Verzögerung hat es nur noch verschlimmert. Ich kann mir vorstellen, dass diese Nachricht diesen Vater total tief getroffen hat. Während sich Jesus hier um einen anderen Fall kümmert, starb seine einzige Tochter. Und dann kommen diese Leute und sie sagen zu ihm: Was bemühst du noch hier den Rabbi? Das ist alles zu spät. Das, meine Lieben, ist die Lügenstimme der Hoffnungslosigkeit. Wie reagiert Jesus? Er ignoriert diese Stimme. Vers 36 könnte in der Tat auch so übersetzt werden: Jesus überhörte, was sie sagten. Mit anderen Worten, er hatte sehr wohl gehört, akustisch, aber er ignorierte es, weil er wusste, dass der Tod hier nicht das letzte Wort hat. Und er schaut Jairus in die Augen und tröstet ihn mit diesen Worten: Fürchte dich nicht, glaube nur. Jetzt den Glauben aufzugeben, das wäre falsch. Höre nicht auf diese Stimmen. Menschliche Unmöglichkeiten sind Gottes Gelegenheiten. Und Jesus nimmt den Petrus und den Jakobus und Johannes mit und sie gehen in das Haus des Jairus und im Haus begegnen ihnen diese Szenerie des Todes. Weinen, heulen, Aufregung. Jesus den Anwesenden sagt, das Mädchen ist nicht tot, sie schläft nur. Damit sozusagen die kommende Auferweckung anzudeuten, da wird er ja buchstäblich ausgelacht. Irgendwie hat man den Eindruck bei diesen Leuten, ihr Lachen ist das Lachen des Spottes, der Empörung über den, der sich hier viel zu viel vorgenommen hat. So lachen heute noch viele über Jesus. Er wird so oft einfach in den Schmutz gezogen, auch sein Name. Er wird ignoriert. Aber diese Menschen, sie werden überrascht sein. Jesus diskutiert nicht lange, er schickt die Zweifel, die Spöttler hinaus, die Eltern und die Jünger dürfen in dem Raum der Aufbewahrung der Toten hier bleiben. Und dann ergreift er die Hand des Mädchens und er spricht diesen aramäischen Satz: Talita kum, Mädchen, steh auf. Und im selben Augenblick kommt das Mädchen durch die Berührung mit Jesus, der der Fürst des Lebens ist, aus dem Tod ins Leben. Der majestätische Ruf des Herrn Jesus, er dringt nicht nur an die Ohren der versammelten Augenzeugen, sondern er dringt bis in die Tiefen des Totenreichs hinab. Das Mädchen steht auf und es lebt zum Erstaunen aller Anwesenden. Mich haben diese zwei Begebenheiten erneut, obwohl ich sie kenne und man liest ja die Schrift und wir kennen die Geschichten, wenn wir die Bibel lesen, erneut haben sie mich angesprochen. Egal wer wir sind, ob wir reich sind oder arm, angesehen oder ausgeschlossen, in unserer Not, unserer Angst, unserer Verzweiflung. Wir dürfen zu Jesus kommen. Wir dürfen seine Nähe suchen, ihn berühren. Natürlich können wir das nicht physisch tun, weil er ist nicht hier physisch anwesend. Aber durch unser Vertrauen und durch den Geist, der in uns ist, können wir das tun. Und wir dürfen uns ihm zu Füßen werfen, wenn buchstäblich keine Hoffnung mehr besteht, und glauben. Es gibt in unserem Leben immer wieder Situationen, wo diese Stimmen von innen und auch von außen uns einreden wollen, die Hoffnung aufzugeben, die uns sagen, es macht keinen Unterschied, es wird doch nicht besser. Jesus will, dass wir diese Stimmen ignorieren und er lädt uns ein zu glauben, was wir noch nicht sehen. Furcht versucht uns in die Falle der Hoffnungslosigkeit zu ziehen. Und Jesus sagt uns aber, fürchte dich nicht, glaube nur. Und auf diese Stimme wollen wir immer wieder hören. In unserer geistlichen Familie gibt es immer wieder Geschwister, die krank werden. Wir leben jenseits von Eden in einer gefallenen Welt. Wir werden krank. Es gibt immer wieder Krankheit. Und vielleicht sind unsere Gedanken während dieser Predigt auch in diese Richtung gegangen, dass wir gedacht haben, ja, was ist mit unseren kranken Geschwistern? Sie sind doch zu Jesus gekommen und sie haben ihm vertraut und haben um Genesung gebeten. Und auch wir als Gemeinde, wir haben gebetet und wir beten immer noch. Warum heilt er heute nicht sofort? Und ich glaube, die Anwendung dieses Textes ist nicht die, dass wir von Jesus fordern können, von jeder Krankheit und vom leiblichen Tod befreit zu werden. Jesus hat auch nicht alle Kranke geheilt in Israel. Er hat auch nicht alle Toten auferweckt in Israel. Weder Jesus noch die Apostel haben uns hier auf der Erde ein Leben ohne Krankheit und Leid verheißen. Und doch denke ich, können diese messianischen Wunder aus den Evangelien, welche damals auch den Zweck hatten, die Gottheit Jesu zu bestätigen, zu zeigen, er ist der Messias, sie können unseren Glauben stärken und besonders unsere Seelen berühren und auch heilen. Und mein Gebet ist es, dass wir tief in unserem Innern die Kraft, die von Jesus ausgeht, verspüren und dass wir in diesem Vertrauen, im Glauben ruhen können. Krankheit und Tod sind für uns, die wir Söhne und Töchter unseres Vaters im Himmel sind, nicht das Letzte. Jesus hat Macht über den Tod. Er hat den Tod überwunden. Und wenn er will und es zu seiner Verherrlichung dient, da kann er auch heute noch totale Genesung und Spontanheilungen schenken. Da habe ich keine Zweifel. Er ist unser Arzt. Und er kann auch in dieser Zeit unsere kranken Körper wiederherstellen und heilen. Und ich habe einmal in meinem Leben so ein Wunder erlebt. Sind auch schon 11 Jahre her. Vielleicht erinnern sich diejenigen, die damals schon mit uns hier unterwegs waren, an diese wahnsinnigen Schmerzen, die plötzlich über mich gekommen sind. Kurz vor einer Evangelisation, als Matthias Mauerhofer hier evangelisieren sollte. Also wenn das nicht auch Angriffe vom Feind waren. Und ich musste ins Krankenhaus und man wusste nicht, von wo diese fast unerträglichen Schmerzen kommen und die wurden immer stärker und die Schmerzmittel wurden immer stärker und sobald die Schmerzmittel nachließen, wurde der Schmerz wieder stärker. Eine furchtbare Situation. Ich weiß noch damals in dem Krankenhaus, ich war an dem Punkt, wo der Tod mir lieber gewesen wäre, als noch weiter diese Leiden zu ertragen. Und dann habe ich meine Frau angerufen, die ja eigentlich bis kurz vorher da war, musste aber nach Hause wegen den Kindern. Und ich habe sie angerufen und habe mich von ihr verabschiedet. Ich habe gespürt, jetzt passiert was. Ich kann die Schmerzen nicht mehr ertragen. Und nach diesem Telefonat hat sie die Kinder genommen und hat einfach nur gebetet. Und ich bin dann kollabiert auf diesem Krankenhausbett. Und als ich wieder zu mir kam, wurde das Bett, dieses Krankenhausbett, irgendwo hingeschoben zum nächsten Untersuchungsraum, um nochmal einen Ultraschall, um nochmal weiß ich was zu machen. Und der Schmerz war weg. Das war eine Heilung, wie ich sie damals erleben durfte. Und wie ich wirklich glaube, dass das kindliche Gebet damals Gott auch erhört hat und ich diese Heilung erfahren durfte. Aber es gab auch Situationen, wo er nicht geheilt hat. Spontan. Das gab es auch. Eigentlich viel mehr. Das war eine Ausnahme. Und es gab viele Situationen, wo man die körperliche Heilung nicht erfahren hat und trotzdem von Jesus berührt wurde und seelisch seinen Frieden empfangen konnte. Zu meiner Geschichte, um das abzuschließen. Bis heute wissen die Ärzte, oder die Ärzte konnten mir nicht eindeutig sagen, was das war. Sie vermuteten einen angehenden Ileus, also einen Darmverschluss. Auch sowas. Es steht alles im Willen Gottes. Auch unsere Heilung. Wir dürfen bitten, wir sollen beten, aber wir können nichts fordern. Was wir auf jeden Fall tun sollten, ist, so wie diese Frauen wie Jairus es taten, uns im Vertrauen ganz an Jesus zu klammern. Im Leben wie im Tod gehören wir Jesus. Ignorieren wir also die Lügenstimmen, die uns zuflüstern, dass wir Gott egal sind, dass unsere Entscheidungen sowieso keinen Unterschied machen, dass Gott mit Wichtigerem beschäftigt ist als mit unserer Not und unserer Krankheit und unserem Leid. Ignorieren wir diese Lügenstimmen. Und ich möchte uns ermutigen, täglich im Glauben, im Vertrauen zu Jesus zu kommen, mit all dem, was uns belastet. Möge Gott uns helfen, dass wir vielleicht gerade auch in dieser Fastenzeit einige dieser Lügen, die uns lähmen und die uns Angst machen in unserem Herzen, identifizieren können und auch wirklich bewusst ersetzen mit Wahrheit, die Jesus über uns auch sagt. Und vergessen wir nicht, Gott hat unser Leben zu einem Teil eines größeren Lebens gemacht. Das weit über den Horizont von Geburt und Tod hinausreicht. Es ist mein Gebet, dass wir auch in dieser nächsten Woche in der Begegnung mit unserem Herrn in unseren Herzen berührt werden und dass wir die Kraft und den Frieden, die von ihm ausgehen, in unserem Innern versprühen. Dass wir seine Gegenwart in der Stille, aber auch im Alltag erfahren. Das wünsche ich uns vom Herzen. Amen.